Jesper Juhl, Grenzen, Nähe, Respekt. Auf dem Weg zur kompetenten Eltern-Kind-Beziehung. Wenn es früher hieß, Kinder bräuchten klare Grenzen, war damit ein strenger Erziehungsstil gemeint. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, Kinder seien von Natur aus ungezogen, weshalb wir Erwachsene sie erziehen müssen. Als seien sie ohne das autoritäre Korrektiv verloren. Tricksende, tyrannische Heißsporne, die allen Eltern auf der Nase herumtanzen, wenn man sie nicht in die Schranken weist. Diese Blinks räumen mit diesen verqueren Vorstellungen auf. Sie machen deutlich, dass Grenzen wichtig sind und durchaus klar sein dürfen, aber rein gar nichts mit Gewalt- und Machtdemonstration zu tun haben. Im Gegenteil. Autoritäre Erziehungsstile brechen den Willen der Kinder und vermitteln ihnen, dass es völlig normal ist, die emotionalen Grenzen anderer Menschen pausenlos zu verletzen. Diese Blinks zeigen, dass eine gesunde Streitkultur in einer Familie nichts mit Macht und Gewalt zu tun hat, sondern dass man liebevoll die Bedürfnisse aller Beteiligten anerkennen und respektieren sollte. Blink Nummer 1. Viele Eltern wissen nicht, wie sie mit der Macht über ihre Kinder umgehen sollen. Welche Eltern kennen das nicht? Auf Werbeplakaten und Zeitschriftencovern strahlen die fröhlichen Gesichter einer scheinbar perfekten Familie. Bilder voller Liebe, Glück und Harmonie. Doch das eigene Leben ist eine einzige Achterbahnfahrt der Gefühle, mit Wutausbrüchen an der Supermarktkasse, Reibung und Rebellion. Wenn der Nachwuchs außer Rand und Band ist, braucht es vermeintlich ein Machtwort der Eltern. Klare Kante, die den Spross wieder in die Spur bringt. Wer seine Kinder nicht nach dieser klassisch-hierarchischen Vorstellung erziehen will, gerät immer wieder ins Schlingern. Wie kann ich Konflikte möglichst gewaltfrei lösen? Wie kann ich mein Kind zur Kooperation bewegen, ohne es zu zwingen? Halten wir zunächst einmal fest, dass Eltern und Kinder von Natur aus nicht gleichberechtigt sind. Eltern haben gewissermaßen das Gewaltmonopol in der Familie. Gerade während der ersten Lebensjahre ihrer Kinder müssen Eltern Kraft ihrer Lebenserfahrung über das Wohl des Nachwuchses wachen und spätestens dann Grenzen setzen, wenn es gefährlich wird. Kleinkinder kennen weder Schnellstraßen noch Steckdosen und vor allem nicht die Gefahren, die von ihnen ausgehen. Sie sind auf das Urteil ihrer Eltern angewiesen, um zu überleben. Der Grad der elterlichen Autorität mag mit fortschreitender Entwicklung des Kindes abnehmen und in der Pubertät sogar vollkommen in Frage gestellt werden. Er bleibt aber immer ein elementarer Bestandteil der Beziehung. Und doch hat sich der Umgang mit der Macht in der Familie gewandelt. Während physische Gewalt früher ein legitimer Ausdruck erwachsener Allmacht war, wird sie heute immer stärker abgelehnt. Zum Glück, denn Gewalt bringt Zerstörung und bewirkt bei Kindern vor allem eines. Angst. Lange Zeit war Gewalt das einfachste Erziehungsinstrument. Ihr Wegfall hinterlässt ein Vakuum. Wie sieht das Machtgefüge in einer modernen, gewaltfreien Familie aus? Die Suche nach einer Antwort führt rund um den Globus zu den unterschiedlichsten Ansätzen. Manche Eltern versuchen, alle familiären Entscheidungen so demokratisch wie möglich zu treffen. Andere stellen die Bedürfnisse ihrer Kinder so sehr in den Mittelpunkt, dass für ihre eigenen kein Platz mehr bleibt. Fest steht, die Autorität moderner Eltern legitimiert sich nicht länger allein durch die naturgegebene Rolle als Vater oder Mutter. Sie muss sich im Charakter manifestieren und für Kinder mit Vertrauen und Respekt verbunden sein. Wenn das gelingt, kooperieren Kinder nicht länger aus Angst vor möglichen Sanktionen, sondern aus Liebe und Wertschätzung heraus. Blink Nummer 2. Psychische Gewalt hinterlässt gravierende Spuren, die die Entwicklung und das Sozialverhalten der Kinder beeinträchtigen. Physische Gewalt hinterlässt deutlich sichtbare Spuren und ist zu Recht ein Fall für das Jugendamt. Es gibt aber auch noch eine andere Form der Aggression, die für Außenstehende viel weniger offensichtlich ist, ein Kind aber ungleich tiefer und nachhaltiger verletzen kann. Unangemessene Kritik, Sarkasmus oder gar Spott sind nur wenige Beispiele für die psychische Gewalt, die viele Kinder Tag für Tag durch Eltern, Lehrer und andere Autoritätspersonen erfahren. In der Regel ist die Aggression ohne Körpereinsatz um ein Vielfaches subtiler. Sie wirkt sich in jedem Falle nachhaltig negativ auf das Selbstbild und Selbstvertrauen der Kinder und damit einhergehend auch auf ihre Fähigkeit, sich voll zu entfalten und mit anderen Menschen zu interagieren. Wir sind alle nur Menschen und jeder Geduldsfaden kann irgendwann einmal reißen. Wenn Kinder aber regelmäßig vorgelebt bekommen, dass Konflikte mit stiller Verachtung, ungehaltener Schelte oder knallenden Türen ausgetragen werden, wirkt sich das auf ihre Persönlichkeit aus. Die ungefilterten emotionalen Reaktionen der Eltern kommunizieren den Kindern, dass sie sich falsch verhalten haben und schuldig sind oder auch unartig, ungezogen oder böse. Die Kinder verinnerlichen, dass sie der Erwartung der Eltern nicht entsprechen und irgendetwas mit ihnen nicht stimmt. Sie wissen aber nicht, was. Diese Unsicherheit hemmt die Entwicklung einer gesunden Beziehung zu sich selbst und anderen Menschen. Der Frust darüber entlädt sich seinerseits in Aggression, sowohl der eigenen Person als auch anderen gegenüber. Die emotionale und auch nonverbale Kommunikation der Eltern prägt also das Sozialverhalten ihrer Kinder. Darüber müssen wir uns bewusst sein. Es kann Kinder schon enorm verunsichern, wenn Gestik, Mimik und Tonfall nicht dem Inhalt des Gesagten entsprechen. Viele Eltern haben durchaus hehre und liberale Vorstellungen von Erziehung, schaffen es im Trubel des Alltags aber nicht, die Botschaft der Liebe auch mit ihrer Stimme und Körpersprache zu vermitteln. Sie schaffen es nicht, sich zu beherrschen. Dabei liegt genau hier das entscheidende Problem. Kinder können noch keine Verantwortung für einen konstruktiven und respektvollen Umgang miteinander übernehmen. Sie können sich noch nicht im Griff haben. Erwachsene schon. Erwachsene haben die Verantwortung, ihre Reife und Lebenserfahrung zu nutzen, um selbstreflektiert zu handeln. Sie sind diejenigen, die ihre Gefühle zügeln können und zum Wohle aller Beteiligten für einen positiven und liebevollen Umgang innerhalb der Familie sorgen sollten. Link Nummer 3. Eltern wissen besser als ihre Kinder, was gut für sie ist und müssen deshalb Grenzen setzen. Grenzen begegnen uns im Alltag überall. Manche werden in gegenseitigem Einvernehmen aufgehoben, andere scheinbar willkürlich neu gezogen. Dabei geht es letztlich immer um das Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz. Was bedeutet das nun aber für die Grenzen innerhalb einer Familie? Zunächst einmal muss man sagen, dass Grenzen nicht per se schlecht sind. Die Grenzen der Freiheit eines Menschen verlaufen bekanntlich dort, wo die Freiheit eines anderen gefährdet wird. Grenzen stehen also in direktem Zusammenhang mit unserem Wohlbefinden. Wichtig ist dabei aber vor allem, dass wir in der Pädagogik zwischen zwei Arten von Grenzen unterscheiden. Es gibt nämlich generelle Grenzen und persönliche bzw. individuelle Grenzen. Generelle Grenzen sind Normen und Konventionen, die von einem übergeordneten Kollektiv wie der Familie, einer sozialen Gruppe oder der Gesellschaft diktiert werden. In der Vergangenheit haben Eltern und Pädagogen solche tradierten Verhaltensregeln viel zu oft unhinterfragt übernommen. Das mag bis zu einem gewissen Grad verständlich sein, insofern generelle Grenzen wie ungeschriebene Gesetze sind, auf die man pochen kann, ohne sie erklären zu müssen. Das beste Beispiel ist der kategorische Imperativ im Stil von »Das macht man nicht«. Selbst unsere Kinder spüren intuitiv, dass solche Regeln seelenlos und alles andere als unantastbar sind. Es ist daher viel sinnvoller, persönliche Grenzen zu verhandeln. Kinder wissen, worauf sie Lust haben, aber längst nicht immer, was sie brauchen. Sie können ihre Bedürfnisse noch nicht in Worte fassen, sondern nur durch ihr Verhalten auf Mangelzustände hinweisen. Wenn ein Kind zum Beispiel um ein Eis bettelt und nach dem Nein der Eltern noch lange weiter nörgelt, hat das irgendwann nichts mehr mit der spontanen Gier nach Süßem zu tun, sondern mit einem tiefer liegenden Bedürfnis. Im Grunde sehnen sich Kinder nämlich vor allem nach Zuwendung, nach Zärtlichkeit, Aufmerksamkeit und Nähe. Umso sinnloser ist es, die Lust eines Kindes in den Mittelpunkt des Familienlebens zu stellen. Dann bedient man nur oberflächliche Gelüste, statt ihnen den emotionalen Halt zu geben, den sie brauchen. Dann besteht sogar die Gefahr, ein verhängnisvolles Verhaltensmuster zu festigen, bei dem Lust anstelle von echten emotionalen Bedürfnissen befriedigt wird. Dabei erübrigen sich die meisten oberflächlichen Gelüste wie von selbst, wenn die tiefer liegende Sehnsucht nach Nähe und Liebe gestillt wird. Link Nummer 4. Eltern müssen ihre persönlichen Grenzen ziehen, um eine innige Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen. Wir halten also fest, generelle Grenzen helfen nicht, um eine wirklich persönliche und innige Beziehung zu Kindern aufzubauen. Das heißt nicht, dass sich Kinder nicht an die Spielregeln einer Gemeinschaft halten wollen. Sie tun das täglich in unzähligen Situationen, etwa in der Kita, der Schule, der Clique oder dem Sportverein. Viel wichtiger ist, dass auch ihre persönlichen Grenzen respektiert werden. Diese persönlichen Grenzen sind, logischerweise, von Mensch zu Mensch verschieden. Sie ergeben sich aus dem bunten Zusammenspiel von individuellem Charakter, natürlichem Temperament, sozialer Herkunft, vermittelten und eigenen Wertvorstellungen sowie situativen Stimmungen. Und gerade weil sie so intim sind, sollten Eltern sie nach Möglichkeit nicht verletzen. Wenn ein Kind zum Beispiel traurig ist, weil es heißt, nach Hause zu gehen, obwohl es lieber noch spielen möchte, sollten Eltern bei allem gegebenen Zeitdruck nicht drängen. Der Wille des Kindes zu spielen und mit anderen zu interagieren, sollte nicht gebrochen werden. Noch sollte die Intimsphäre des Kindes verletzt werden, indem man es gewaltsam ins Auto zwängt oder in den Kinderwagen buxiert. Natürlich kann man es seinen Kindern nicht in jeder Situation recht machen. Manchmal muss es schnell gehen und hin und wieder ist man auch einfach mit den Nerven am Ende. In den meisten Fällen aber lässt sich eine Verletzung der persönlichen Grenzen vermeiden. Oft genügt es schon, dem Kind ein kleines bisschen mehr Zeit zu lassen, die Pläne zu erklären und die eigenen Grenzen aufzuzeigen. Nach dem Motto: Okay, du kannst noch 5 Minuten spielen, aber dann müssen wir wirklich los. Ich muss doch morgen zur Arbeit und du zur Kita. In den meisten Fällen sind Kinder dann nach kurzem Widerstand doch zur Kooperation bereit. Und selbst wenn nicht, hat man immerhin Nähe aufgebaut. Das Beispiel zeigt, dass Eltern ihre eigenen Gefühle artikulieren müssen, um persönliche Grenzen zu ziehen. Es verdeutlicht außerdem, dass Kinder viel empfänglicher für die wahren Bedürfnisse ihrer Bezugspersonen sind, als für seelenlose Imperative und unreflektierte Floskeln. Wenn die Kinder die Eltern nach einem anstrengenden Tag mit ihrem Getobe in der Wohnung zur Weißglut treiben, ist es 1000-mal sinnvoller, genau dieses Gefühl zu artikulieren. Anstatt zu sagen, das macht man nicht, ist eine Aussage über die individuelle Befindlichkeit die bessere Option. Ich hatte einen furchtbar langen Arbeitstag und brauche etwas Ruhe. Der abstrakte Verweis auf eine allgemeingültige Etikette lässt ein Kind einsam und hilflos im Dunkeln tappen. Das Gefühl, den Eltern eine Verschnaufpause zu gönnen, die hinterher mit Zuwendung belohnt wird, kann sich dagegen als wertvolle emotionale Lektion verfestigen. Man könnte auch sagen, generelle Grenzen erzeugen Distanz, persönliche Grenzen erzeugen Nähe. Blink Nummer 5. Eltern sind dafür verantwortlich, die Grenzen ihrer Kinder zu erkennen und zu respektieren. Wenn es schon uns Erwachsenen schwerfällt, unsere Gefühle zu erkennen und ehrlich zu kommunizieren, wie soll es dann erst Kindern gehen? Sie wissen noch viel weniger, wie sie ihre Gefühle benennen sollen. Umso größer ist die Verantwortung der Eltern, jene Zeichen zu deuten, die auf die persönlichen Grenzen von Kindern hinweisen, und sie zu schützen. Besonders Kleinkinder und Babys sind auf diesen Schutz angewiesen. Sie können ihre Grenzen noch nicht selber gegen Übergriffe verteidigen, sondern lediglich auf ihre Grenzen aufmerksam machen. Wenn ein Säugling zum Beispiel mehrere Sekunden regungslos bleibt, bis er mit seiner Mimik und Gestik auf die körperliche Nähe einer Person reagiert, ist das ein Hinweis auf eine Grenze. Das Kind braucht Zeit, um die Nähe zuzulassen und seinerseits zu erwidern. Wenn diese Grenze missachtet wird, weil der Erwachsene dem Kind unbedingt ein Lächeln entlocken, einen Kuss abbringen oder endlich die Windel wechseln will, gerät das Baby in Stress. Dann markiert es die Grenzüberschreitung mit dem einzigen Ausdrucksmittel, das ihm zur Verfügung steht: Schreien. Auf genau diese Art von Zeichen sollten wir achten, um die Grenzen unserer jüngsten Mitmenschen zu erkennen. Kinder haben generell nur 2 Möglichkeiten, um auf Grenzverletzungen zu reagieren. Entweder sie externalisieren ihren Frust, indem sie die Grenzen anderer Menschen verletzen. Oder aber sie ziehen sich in die innere Selbstzerstörung zurück. Ersteres sagt man klassischerweise Jungen nach, letzteres entsprechend den Mädchen. Heutzutage verschwimmen die Grenzen zwischen den Geschlechtern aber auch hinsichtlich dieser Symptome. So oder so fangen Kinder, deren Grenzen verletzt werden, ihrerseits an, Grenzen zu verletzen. Sie haben das invasive Verhalten als familiäre Kommunikationskultur erlernt und folglich als Regel internalisiert. Der emotionale Lernprozess ist umgekehrt aber auch in positiver Richtung möglich. Kinder, deren Grenzen respektiert werden, achten auch die Grenzen anderer Menschen. Wenn es zur Kultur der Familie gehört, einander Nähe, Aufmerksamkeit und Kraft zu schenken, lernen auch Kinder, zärtlich und respektvoll zu sein. Genau diese Achtsamkeit gibt ihnen die Möglichkeit, sensibel auf die Grenzen anderer Menschen, zum Beispiel die ihrer Eltern, zu reagieren. Blink Nummer 6. In familiären Konflikten ist die Qualität des Gesprächs wichtiger als das Ergebnis. Unsere Tage sind heute so dicht getaktet, dass wir sofort in Stress geraten, sobald irgendetwas nicht nach Plan verläuft. Wir etwa verschlafen oder die Bahn verpassen. Besonders in der Familie entsteht dann Zeitdruck. Alle müssen angezogen werden, zur Kita, in die Schule oder zur Arbeit. In dieser Hektik fehlt die Ruhe für Geduld und Sensibilität. Da wird die höfliche Bitte schnell zum gezischten Befehl. Der morgendliche Aufbruchsstress ist ein gutes Beispiel für einen typischen Konflikt in der Familie. Die Eltern wollen schneller los, als die Kinder folgen können. Die Bedürfnisse der Familienmitglieder rasseln aneinander. Auch das Konfliktverhalten in der Familie spielt eine große Rolle beim Umgang mit Macht, Respekt und Liebe. Konflikte sind grundsätzlich durchaus gut und wichtig, denn Konfrontation bedeutet Nähe. Wer Konflikte chronisch aus einem Harmoniebedürfnis heraus vermeidet, nimmt dem Kind die Chance, an der Auseinandersetzung zu wachsen. Wenn wir streiten, zeigen wir unsere Bedürfnisse. Wir legen unsere persönlichen Grenzen offen und erkennen die der anderen. Wir lernen uns selbst und andere kennen und entwickeln ein Gespür für die Intensität zwischenmenschlicher Spannungen. Nur so können wir gehaltvolle und wirklich intensive Beziehungen führen. Entscheidend ist die Art und Weise, wie Konflikte ausgetragen werden. Persönliche Grenzen müssen mit einer persönlichen Sprache kommuniziert werden. Ein "Ich möchte nicht, dass du das tust" erzeugt gleich viel größere Nähe als ein "Das macht man nicht". Und genau das ist der springende Punkt. Es geht darum, auch im Konflikt Nähe herzustellen, egal ob man Ja oder Nein sagt. Die Tatsache, dass wir verschiedener Meinung sind, ändert nichts daran, dass wir uns lieben. Ein Nein zum Rumtoben ist kein Nein zu unserer Beziehung. Das ist die Botschaft, die Kinder empfangen müssen. Wenn Kinder spüren, dass ihre Bedürfnisse ernst genommen werden, ist es weniger entscheidend, ob sie in der jeweiligen Situation auch tatsächlich befriedigt werden. Das warme Gefühl, dass man gesehen und geliebt wird, ist 1000-mal wertvoller als ein unter Stress spendiertes Eis. Kinder brauchen manchmal einfach nur Zeit, um sich mit einem Nein zu arrangieren. Sie sind traurig, wenn ihre Erwartungshaltung enttäuscht wird. Wenn sie die Zeit und Zuwendung bekommen, um dieses Gefühl zu überwinden, können sie sehr wohl Ja zur Position der Eltern sagen. Wenn sie sie nicht bekommen, sagen sie im Grunde nicht Ja, sondern Jawohl. Sie unterwerfen sich einem Befehl. Eltern sind und bleiben Vorbilder. Wenn sie vorleben, dass man persönliche Grenzen mit persönlicher Sprache kommunizieren kann, können Kinder Konflikte als natürlichen und gesunden Bestandteil von Liebe und Beziehungen begreifen. Danke, dass du dir die Blinks zu Grenzen, Nähe, Respekt von Jesper Juhl angehört hast. Zusammenfassend könnte man sagen, dass ein gesundes und dynamisches Familienleben Grenzen braucht. Aber keine pauschalen und unreflektiert übernommenen Normen, sondern persönliche Grenzen. Diese persönlichen Grenzen müssen nicht mit Gewalt oder strengen Regeln durchgesetzt werden, wenn sie aus Liebe und Verständnis füreinander formuliert werden und die individuellen Bedürfnisse aller Familienmitglieder respektieren. Wir als Erwachsene tragen die Verantwortung für den wertschätzenden Umgang innerhalb unserer Familien, der Kinder erleben lässt, dass Konflikte ein normaler und wichtiger Teil intimer Beziehungen sind. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Grenzen, Nähe, Respekt als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.